Herzlich willkommen bei
Einfach menschlich,
deinem Mehrgenerationen-Podcast mit viel Herz und Verstand. Hallihallo an alle nach da draußen, wenn ich das überhaupt gerade richtig formuliert habe. Ich bin nämlich ein bisschen duselig wegen einer Erkältung.
Hallo liebe also, Christina und hallo ihr Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich wollte noch anfügen, wenn ich mal irgendwie schniefen muss oder so, dann tue ich das. Und wir machen kurz Pause zum Schneuzen, damit ihr das nicht mithören müsst. Aber ja, genau, nur das schon mal Bescheid, dass ihr Bescheid wisst.
Ich habe jetzt dich leider nicht gehört, weil dein Internet etwas gehangen hat, aber das macht nichts. Wir haben heute mal wieder einen Gast. Soll ich ihn vorstellen? Magst du ihn vorstellen? Magst du dich selbst vorstellen?
Magst du dich selber gleich vorstellen? Also warum du jetzt heute überhaupt hier sitzt und was du für einen Background hast, dass wir heute nämlich über ein Special-Thema reden.
Ja, tatsächlich. Wir machen heute noch mal ein bisschen weiter in unserer Essensserie. Und ich finde, wir fassen so ein kleines bisschen ein heißes Eisen an. Also ein Eisen, das in unserer Gesellschaft, worüber nicht so häufig gesprochen wird. Beziehungsweise, ich finde, es hat inzwischen so ein bisschen vielleicht einen schlechten Ruf nicht, aber ja, es geht heute
kontrovers.
Ja, kontrovers, genau.
Ansichten gibt es dazu. Ja, genau. So würde ich es vielleicht formulieren.
Richtig, kontrovers betrachtet wird. Und ich bin mir auch sicher, dass es in unserer Community oder in deiner Community den einen oder anderen gibt, der mit diesem Thema ja das auch kontrovers diskutieren möchte. Und zwar, jetzt haben wir es so lange angeteasert, wir unterhalten uns heute über das Thema Fleisch. Und haben einen Gast, und zwar einen ganz besonderen Gast in dem Fall.
Er sitzt, du hattest so einen tollen Eröffner, sag dir doch
einfach. Tolle Eröffner? Heute gibt es um die Wurst, Stück Fleisch.
Danke.
Genau, es geht heute um die Wurst. Und unser Gast ist der Max, und Max kennt ihr vielleicht schon von der einen oder anderen Erzählung. Ja, Christina. Dein Lebenspartner.
Wieso Christina?
Ja, dein Lebenspartner sitzt neben dir. Und ja, ich freue mich und ich bin gespannt, was wir jetzt dann so erfahren in der nächsten.
Ja, was mir noch wichtig ist, als Einstieg zu sagen, ist, es geht um die Wurst, hast du super als Einstieg gesagt. Uns geht es vor allem darum, jetzt nicht diese Kontroversen aufzumachen und keine Diskussionen über sonstige Sachen zu führen, sondern es geht einfach schlichtweg um eine Aufklärung von Verbrauchern, die Fleisch konsumieren und auch bewusst Fleisch und Wurst konsumieren möchten und dementsprechend mit den Infos, die wir heute geben, ihr Kaufverhalten so anpassen können, dass es möglichst dem Tierwohl zugutekommt und auch der eigenen Gesundheit. So, das ist mal so der Einstieg davon. Darum soll es gehen und das ist unser Ziel, wo nichts anderes. Und damit gebe ich an dich ab, Max. Sag mal kurz, was dein Background ist und warum du dich in dem Thema auskennst. Und dann schießen wir los mit unseren Fragen an dich.
Okay, erstmal hallo zusammen. Danke, dass ich Teil von eurem tollen Podcast sein darf. Ich bin Max und bin Metzger. Kurz und bündig, was steckt dahinter? Es gibt, zu meiner Ausbildung gab es so ein Sprichwort, groß, stark, wasserfest. Glaube ich, trifft alles zu, aber es gehört doch noch ein bisschen mehr dazu.
Kannst du das genauer erläutern?
Warum bitte wasserfest?
Weil in der Metzgerei mit sehr viel Wasser gearbeitet wird.
Okay.
Also es ist ja irgendwo ein Betrieb, wo hygienisch gearbeitet werden muss und dann zwischengereinigt wird, was auch richtig ist. Und daher kommt eben das Sprichwort groß, stark und wasserfest.
Aha, interessant.
Okay. Alles klar.
Wusste ich auch noch nicht.
Ja.
Ah. Aber das ist deine Grundausbildung, aber du bist als Metzger momentan nicht mehr tätig.
Nee, also ich habe mit ganz klassisch eine Ausbildung gemacht in einem kleinen Drei-Mann-Betrieb. mit eigener Schlachtung, Zerlegung, eigener Wurstproduktion. Bin dann über ein paar Stationen in einem größeren Betrieb oder man kann schon sagen auch in einem Industriebetrieb, Industrieproduktion, über Großhandel, Einzelhandel im Verkauf, jetzt mittlerweile im Einkauf gelandet, also arbeite im Büro, aber mein Job ist es für eine regionale Einzelhandelskette, Fleisch, Wurst und Frischfisch zu beschaffen, hauptsächlich aber Fleisch und Wurst.
Ja, was mit dem Background natürlich super toll ist, weil du dich halt einfach mehr auskennst als vielleicht andere Einkäufer. Genau, und damit ja auch irgendwie von der Kette her an einer Position sitzt, wo du mitentscheiden kannst, auf jeden Fall mitentscheiden kannst, was Verbraucher kaufen.
Ja, da fällt mir gerade eine lustige oder eine ganz nette Story ein. Ich hatte mal beim Bäcker ein Gespräch mit jemandem, der nicht unbedingt pro Fleischkonsum ist. Und es war eine ganz offene Diskussion, relativ oder ziemlich auf Sachebene, weil es gibt ja auch die einen oder anderen, die da ja sehr missionarisch unterwegs sind. Und die hat mich dann gefragt, du bist ja eigentlich ganz nett, warum machst du das denn? Dann war meine Antwort nach kurzem Überlegen, sage ich, wenn ich jetzt ein Einzugsgebiet im Allgäu, haben dann relativ starken Stammkundenstamm, sage ich, wenn ich jetzt diesen Beruf ausübe, habe ich direkt oder indirekt den Einfluss, was 2,5 Millionen Menschen kaufen oder in dem Kühlschrank, sprich auf den Teller haben. Und da habe ich, glaube ich, weit mehr Einfluss als jemand, der irgendwo Plakate hinklebt und für keinen Fleischkonsum wirbt. Weil am Ende habe ich Einfluss drauf, was bei uns in den Ladentheken liegt, wo das herkommt, wer das produziert hat, wie es produziert wurde. Mhm. Und das am Ende dann meiner Meinung nach schon ein Hebel ist, wo ich lieber jemanden sitzen habe, ob das jetzt bei uns in der Firma ist oder woanders, der sagt, er ist mit Leib und Seele Metzger, das sage ich heute noch, ich sage mal, ich bin vom Beruf Metzger und arbeite als Einkäufer, weil im Hintergrund doch viele Themen sind, die in der Vergangenheit auch viel schmutrieben worden ist, sage ich mal, also wo nicht alles ideal lief, aber die ganze Branche inzwischen wirklich dahin kämpft, dass einmal der Beruf des Metzgers oder Fleischers wieder ein besseres Licht gerückt wird und dass diese ganzen negativen Vorurteile, die teils begründet sind, teils überspitzt sind, die man so in der Öffentlichkeit hört, auch einfach ausgeräumt werden.
Und ich finde, da sind wir jetzt ja direkt schon sozusagen in medias res, also so richtig mittendrin in unserem heutigen Thema. Wenn du sagst, du hast großen Einfluss darauf, was auf den Tellern oder was im Kühlschrank liegt, dann stellt sich für mich als Verbraucherin ja schon die Frage, wenn ich jetzt, woran erkenne ich denn, ja, das gute Stück Fleisch? Oder ja, also wie kann ich entscheiden, was ich kaufe und wie kann ich auch dazu beitragen, dass ich zum Beispiel regional, oder ist regional überhaupt unbedingt besser, wie von ferne eingekauft? Also du siehst, ich habe schon ganz viele Fragen im Kopf.
Das ist tatsächlich für den Verbraucher, für den Laien ziemlich schwierig. Weil häufig wird ja suggeriert, dass zum Beispiel, sei das Bio, immer besser ist als konventionell gehaltene Tiere. Wenn ich jetzt aber Biofleisch beispielsweise aus Südamerika einkaufe, ist es dann für den Planeten unbedingt besser als das regional konventionelle produzierte oder aufgezogene Fleisch, das vom Bauer aus dem Nachbardorf kommt. Weiter geht es ja dann, wenn man über Qualität spricht, gerade bei Fleisch, wenn wir jetzt mal so ein Steak nehmen. Ich sage da immer, es gibt einen Unterschied zwischen kulinarischer und moralischer Qualität. Ich denke, die meisten haben schon mal was gehört von dem Kobe-Rind, dieses japanische Rindfleisch mit dieser extremen Marmorierung, wo ja Steaks für 400, 500, 600 Euro je nach genauem Teilstück verkauft werden pro Kilo.
Da, wollte gerade sagen, das Kilo. Also ich meine, wollte gerade sagen, da redest du vom Kilogramm, 600 fürs Kilogramm.
Genau, also es gibt aber Restaurants, ja, da kostet, wenn es ein originales, zertifiziertes Kobe-Filetsteak ist, dann kostet die Portion ohne Beilagen 400 Euro. Die Restaurants, es ist jetzt das Extrem, das Nonplusultra, also drüber geht preislich nichts. Ob dieses Fleisch hat kulinarisch in den Augen von vielen Leuten die beste Qualität. Ob das moralisch oder ethisch die beste ist, sei dahingestellt, weil diese extremen Marmorierungen beim Rindfleisch natürlich nur erreicht werden, wenn sich das Tier relativ wenig bewegt und viel kohlenhydratreiches Futter gekriegt hat. Also gibt's auch Vergleiche. Inzwischen gibt es ja auch deutsche Landwirte, die diese Wagyu, das ist die Rasse von dem Rind, halten. Inzwischen auch teilweise reinrassig. Wenn das Tier auf der Weide steht, kommt es nicht ansatzweise an die Marmorierung hin, wie das Tier, das in Japan gehalten wird. Das heißt jetzt nicht, dass es dem Tier in Japan schlechter geht als dem bei uns, aber dadurch, dass eine Weidehaltung mit einem gewissen Freilauf und Bewegung natürlich das Tier am Tag viel mehr Kalorien verbrennt, als wenn es jetzt in einem Stall steht und sich eher weniger bewegt, macht natürlich da einen riesen Unterschied. Was ist jetzt die bessere Fleischqualität? Das muss jeder für sich abwägen. Ist mir das wichtig, dass das Tier möglichst artgerecht gehalten wurde? Oder will ich diese High-Level, höchste Marmorierung für dieses, ich sage jetzt mal, kulinarische Erlebnis, dass man das einmal im Leben probiert hat? Das macht einen riesen Unterschied. Und das ist jetzt beim Rindersteak nur das Beispiel. Das kann man runterbrechen bis zum Hähnchen. Die Hähnchenbrust, die
man... Ja, wollte gerade sagen, aber du hattest gesagt gehabt, dass das für den Verbraucher sehr schwierig ist. Also wenn ich jetzt wirklich, ich gehe jetzt mit der Absicht einkaufen zu euch in den Laden und sage, ich möchte ein Stück Fleisch auf dem Tisch haben oder auf dem Teller haben und ich möchte das so einkaufen, dass das einmal möglichst kurze Wege hat, weil, also jetzt für mich aus meiner Perspektive hat es sehr viel mit dem Bewusstsein zu tun, dass ich meine Lebensmittel, die ich verbrauche oder die ich benutze und die ich einsetze, dass die möglichst kurze Wege hatten. Wie du gesagt hast, Bio ist so dann schon wieder so die Frage. Ist mir der kurze Weg besser oder ist mir Bio wichtig? Ich meine, ich weiß jetzt, ich bin tatsächlich auch mit unseren Metzgern befreundet, die hier im nächsten Dorf einen eigenen Stall haben, der nicht biozertifiziert ist. Und die sagen, wir können uns das gar nicht leisten, weil da so viele Auflagen dabei sind. Der Bib hat gesagt, wenn er da nur einmal einen falschen Dünger benutzt für die Wiesen, dann ist seine Biozertifizierung dahin. Er sagt, das kann er sich nicht leisten, das geht nicht, das ist so teuer. Von daher, ich meine, ich habe das Riesenglück, dass ich weiß, woher mein Fleisch kommt, aber von daher, wenn ich jetzt eben dieses Glück nicht habe, woran erkenne ich es denn bei euch? Was mache ich als Verbraucher?
Bei verpacktem Fleisch ist es irgendwo, muss es deklariert sein, wo kommt das Ganze her? Meistens steht dann, man spricht da oft von diesen 5x D, quasi geboren, aufgezogen, gemästet, Schlachtung, Zerlegung, alles in Deutschland. Das ist aber eben begrenzt auf Deutschland. Jetzt gibt es viele Händler, wir sind ja alle in Bayern, die zum Beispiel dann Qualität aus Bayern draufschreiben. Dann muss das auch aus Bayern sein. Mhm. Wenn man an der Bedienungstheke, ob in einem Supermarkt oder beim Metzger einkauft, würde ich immer empfehlen, einfach zu fragen, wo kommt das Fleisch her? Und klar muss man sich dann gewisserweise auf die Aussage von den Mitarbeitern an der Theke verlassen. Die wissen es in der Regel, wo es her ist. Und die meisten, wenn wir jetzt auf dem Einzelhandel bleiben, so wie auch wir einer sind, versuchen eigentlich alle Formen abzubilden. Wir müssen uns nichts vormachen. Die große Masse geht über die konventionelle Schiene, sei es Schwein, Rind oder Geflügel. Dann gibt es ja immer mehr jetzt diese, seien das Strohschweine oder eben so Weiderinder. Das ist, sage ich mal, die mittlere Schiene. Und Bio ist dadurch, dass einfach innerhalb der EU oder aber in Deutschland Bio den besten Ruf hat, in Anführungsstriche, sage ich jetzt bewusst in Anführungsstriche, ist so die höchste Schiene. Also die meisten Händler bieten wirklich inzwischen alle Schienen an, was natürlich dann in den größten Mengen produziert wird oder aufgezogen wird, entscheidet der Verbraucher durch sein Kaufverhalten. Und das muss man so deutlich sagen, da ist leider immer noch geizesgeil an vorderster Front. Mhm. Und ich habe das häufig auch schon in Kundengesprächen in meiner Zeit an der Theke gehabt. Das ist alles schön, wenn man das haben will und sagt, ich würde sofort einen Euro oder zwei mehr bezahlen, wenn das regional ist oder das Tier mehr Platz hatte oder besseres Futter und so weiter. Aber da ist es wichtig, oder muss ich auch sagen, ist ein Appell an die Kunden, egal wer es kauft. Man muss es halt die Sache dann auch zeigen und es dann an der Kasse zeigen. Weil letztendlich wird das produziert, was der Kunde kauft. Mhm. Wenn jetzt alle Kunden sagen würden, das Fleisch aus der niedrigsten Haltungsstufe kaufen wir nicht mehr, das dauert 2-3 Monate, dann ist da nichts mehr in irgendeiner Theke. Bin ich überzeugt, das würde so schnell gehen. Aber also ich sehe es bei uns, da kenne ich die Zahlen. Wir haben einen riesen Anteil an konventionellen. Wir versuchen das so regional wie möglich zu beschaffen. Haben da auch wirklich ordentliche Qualität. Dann brauchen wir uns, glaube ich, auch vor den meisten Metzgern nicht verstecken. Aber ich will jetzt auch keine Werbung machen. Haben dann diese mittlere Schiene. Das nenne ich mal den Begriff Strohschwein in den Mund, wo halt das keine Spaltenböden sind. Das sind die Buchten etwas größer. Die stehen halt auf Stroh. Die haben ihre Mistecken. Das wissen auch viele nicht. Ein Schwein in einem offenen Stall ist wie ein Meerschweinchen. Die machen in der Regel alle in eine Ecke. Also die haben ihre Toilette, sage ich mal, im Stall. Cool. Der restliche Stall ist sauber. Ein Schwein ist ein sehr reinliches Tier, wenn man es so nimmt. Und das Gleiche beim Rind. Also es gibt da sämtliche Varianten bis hin zum Bio, aber da überwiegende Großteil, und da sind wir noch weit über 90%, ist konventionell. Und das entscheidet der Verbraucher an der Kasse, was er kauft.
Das heißt, man darf sich als Verbraucher auch mal Gedanken darüber machen, wie viel Geld will ich für meinen Fleisch- und Wurstkonsum ausgeben und wie häufig vielleicht auch, weil die Häufigkeit macht ja dann auch nochmal was aus, weil sagen wir mal, jemand isst viermal die Woche Fleisch oder Wurst, dann kostet das vielleicht was anderes, als sag, die vier lege ich zusammen auf 2 Tage, dann kann ich mir auch besseres Fleisch und bessere Wurst leisten. Also das ist ja auch eine Sache der Häufigkeit.
Auf jeden Fall, wo ich jetzt aber nur kurz einhaken will, dass nicht der Eindruck entsteht, dass diese Basis in Deutschland furchtbar schlecht ist und die Tiere alle misshandelt werden. Also man muss sich auch bewusst sein, der Tierschutzstandard und die Anforderungen an die Nutztierhaltung ist in Deutschland so hoch wie kaum irgendwo anders. Also das ist vielleicht nur Österreich, die da auf dem Level sind oder höher sind. Beim Geflügel eventuell Italien, Frankreich. Aber dann kommt auch schon ganz lang nichts. Also der Standard ist inzwischen schon sehr, sehr hoch. Und es fällt ja häufig auch der Begriff, ich möchte kein Fleisch aus Massentierhaltung. Aber ab wann ist es denn Massentierhaltung? Warum geht es dem Tier, wo zum Beispiel 1000 Schweine auf einem Hof sind, schlechter als dem, der 10 im Stall hat? Das können wir ja gar nicht festmachen.
Kommt auf den Stall drauf
an. Ja, zu mir hat mal jemand gesagt, für ihn ist Massentierhaltung, wenn ein Tier zum Beispiel krank wird und das wieder aufpäppeln und gesund pflegen mehr Aufwand ist, und man sagt, man schläfert es ein oder es gibt eine Notschlachtung und das Tier wird aussortiert, wenn mir das lieber ist als der Aufwand, dass ich es gesund pflege. Dann ist es für ihn Massentierhaltung und hat für ihn dann nicht mehr den Gedanke von dem Bauer oder von dem Landwirt, der sagt, er möchte seine Tiere ordentlich halten. Aber ob das ist ja an keiner Stückzahl festgemacht, wie groß der Betrieb ist. Es gibt super Betriebe mit 2.500-3.000 Tieren an einem Hof, die aber jedes Einzeltier pflegen. Wenn dann Schweine Schnupfen hat, dann kommt es in eine einzelne Box und wird gehegt und gepflegt. Da ist es dann wärmer und wird dann dreimal am Tag angeschaut, wie es ihm geht und so weiter. Weil die natürlich auch immer mehr vermeiden wollen, dass irgendwelche Medikamente gegeben werden müssen. Was man früher, gerade in den 90er Jahren, wahnsinnig viel gemacht hat.
Ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff Massentierhaltung auf jeden Fall in meiner Generation, ich habe da noch diese Bilder von den Legehennen. Von diesen heftigen Käfigen und überhaupt, dass es das, dass also wenn das ist dieses Bild, das bei mir getriggert wird, wenn du Massentierhaltung sagst. Ja. Ich denke, dass ich ganz viele Menschen über die Haltung von Tieren generell kaum Gedanken machen. Also ich meine, wenn du jetzt hörst, ich weiß es jetzt zum Beispiel von den Milchkühen, wenn die freilaufende Ställe haben, was jetzt ja dann glaube ich, wenn du, das wird EU-weit, wird es jetzt dann irgendwann, musst du diesen Freilaufstall haben. Ich meine, ich weiß
Ja, da gibt es noch so eine Übergangsphase.
Ja, aktuell, genau, aber ich
aber diese Anbindehaltung, die ja früher oder bis vor ein paar Jahren nur sehr verbreitet war, gerade in Süddeutschland, die ist
die ja ist jetzt genau so. Und im Augenblick ist sie für Ställe unter 30 Tieren noch erlaubt. Das weiß ich auch von unserem Metzger, weil der hat auch ein paar Milchkühe. Und der bekommt immer wieder Milchkühe von anderen Bauern aus Freilaufstellen. Und zwar ist es so, die haben dann ganz häufig eine gebrochene Hüfte. Und da habe ich ihn schon gefragt, woher kommt denn das? Und da sagt er, häufig natürlich auch bei Milchkühen tragend, also mit einem Kalb. Und da sage ich, was ist denn da los? Und dann sagt er, ja, Kühe sind von ihrem Sozialverhalten wahnsinnig hackordnungsorientierte Lebewesen. Und er sagt, wenn die niedrigste Kuh im Stall einmal auserkoren ist, er sagt, dann hat die ein ganz, ganz schwieriges Leben und die wird ganz häufig von anderen Kühen besprungen und die wird so lange besprungen, bis sie sich verletzt. Und die bekommt dann der Bib und fängt die dann wieder in seinem, der noch einen Anbindestall hat, kommt dann hin und pflegt die dann, weil das in den Freilaufstellen häufig nicht mehr der Fall ist, dass das möglich ist. Aber er macht es auch nur noch so lange, wie er es darf und dann hört er es auf, weil auch das muss man sagen, dass dieser Umbau für Bauern so teuer ist, dass sie sich häufig nicht leisten können oder auch, dass es einfach nicht funktioniert und dadurch verlieren wir auch tatsächlich ganz schön was an,
regionalen Möglichkeiten. An
Kultur auch. Ja, und auch an regionalen Möglichkeiten. Also ich meine, die Kühe sind bei ihm im Sommer draußen. Ja, das gibt es dann auch nicht mehr.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Es sind ja viele Umstände, sei es die Rahmenbedingungen, die gesetzlich das Ganze mit sich bringt. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen, dass es sehr trocken und...
Ja.
Sind wir optimistisch, dass sich da vielleicht was ändert, aber die meisten Kunden, mit denen ich spreche oder auch im Freundes-, Bekanntenkreis, dieses Thema regional oder aus Deutschland ist ja alle wichtig. Wenn wir jetzt aber durch unser Kaufverhalten zu einem großen Teil mitbestimmen, ich will trotzdem einfach immer nur das Günstigste, dann wird sich das immer mehr in Richtung Ausland verlagern. Auch beim Fleisch, dass halt dann Schweinefleisch als Beispiel irgendwann zum Großteil aus Spanien kommt. Spanien ist der größte Schweineproduzent in Europa. Das war mal Deutschland. Das ist inzwischen Spanien und die bauen weiter Kapazitäten auf ohne Ende.
Und wir dafür ab.
Und bei uns wird es weniger. Jetzt kann man sagen, ist ja auch EU, sind die gleichen Tierschutzrichtlinien, aber ich habe nichts mehr in der Hand. Jetzt aus meiner Sicht, ich kann jetzt nicht schnell nach Spanien fahren und schauen, wie werden die Tiere gehalten. Wenn ich jetzt hier Höfe habe, die ich kenne, die im Umkreis 50, 60, 100 Kilometer sind, dann kann ich mich ins Auto setzen und kann hinfahren und kann schauen.
Und das macht er ja auch tatsächlich.
Genauso die Schlachtbetriebe als Beispiel. Da kann er auch einfach mal hinfahren und gucken, wie schlachten die, wie gehen die mit den Tieren um. Wenn das alles aus dem Ausland kommt, wird halt alles intransparenter. Klar gibt es dann schöne Labels und so weiter auf den Packungen, aber ob das wirklich so ist, die Prüfung wird immer schwieriger. Und es ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit, hängt ja auch mit dran, da braucht man jetzt auch nicht sagen, dass Fleischproduktion da keine Auswirkungen auf Klimawandel und so weiter hat. Transportweg ist Transportweg. Man kommt inzwischen... Gott sei Dank, immer weiter weg von langen Lebendtransporten. Aber wenn ich die Schweinehälfte dann von Spanien nach Deutschland fahren muss, dann ist die auch 1,5 Tage auf dem LKW. Mhm. Das ist einmal ein frisches Thema, dann sind es wieder Emotionen mit Transport und so weiter.
Also dann ist es tatsächlich der Appell an die an uns Verbraucher, dass wir entscheiden mit unserem Kaufverhalten, wo das Fleisch herkommt. Ja.
Das und eigentlich auch, was ich noch so am Rande mithöre, also wer entscheidet denn, was die Betriebe umzusetzen haben? Also was für Neuerungen, an was die sich halten müssen?
Das entwickelt sich ja stetig. Also wir kommen, wie du es vorhin angesprochen hast, in den 90er Jahren von diesen extremen Hühnerlegebatterien. Ich glaube, die Bilder hat jeder schon mal irgendwo im Fernsehen online gesehen, was damals der Standard war. Da ist man Gott sei Dank weg. Und es ändert sich ja auch. Zum einen ändert sich es dadurch, dass die Händler, seien es jetzt vom Discounter bis zum Metzger, es wird ja immer mehr versucht, das Tierwohl in Fokus zu rücken und dann nur noch Fleisch zu vermarkten oder zu verkaufen, dem es halt Stück für Stück besser geht. Dieser Wandel geht aber nicht über Nacht. Das braucht einfach ein bisschen Zeit und die Anpassungen gehen ja ständig. Es sind viele kleine Sachen.
Aber für die Betriebe selber, also früher gab es ja noch in alle möglichen, vor allem in den ländlichen Regionen, diesen Metzger, so wie Silky ihn an der Hand hat. Aber das wird ja immer weniger. Also ich krieg's auch mit vom Bekanntenkreis, dass die halt auch ihre Schweine aufgeben mussten, weil sie gesagt haben, das steht in keiner Relation. Wenn sie jetzt den Stall auf den Standard umfunktionieren müssten und das hat noch nicht mal so sehr viel mit Tierwohl oder Sonstiges zu tun gehabt, sondern das waren irgendwie Lüftungen oder, also das geht in die Millionen, würde ich schon fast sagen, an Investment. Das steht dann in keiner Relation zu dem, dass sie das dann auch irgendwie wieder finanziert bekommen. Also da schließen halt dann einfach viele und also ich frage mich da, wer entscheidet das, wie die den Stall zu machen haben? Also sind es vielleicht auch Petitionen oder die vielleicht noch an diese Massentierhaltung von damals denken und auch noch denken, dass das vielleicht immer noch so ist und dann noch strengere Regeln wollen und noch strenger und noch strenger. Aber dass halt die großen Produzenten, sage ich jetzt mal, noch stemmen können, aber die kleinen Schlachtereien oder Metzgereien Bauernhöfe halt nicht mehr tragen können, also die das nicht mehr umsetzen können und dann halt aussterben.
Also das ist jetzt rutscht man doch in die Politik. Es ist jetzt sehr, sehr schwer, das zusammenfassend zu erläutern.
Okay.
Ich versuche es einfach mal. Also was ein Punkt ist, wenn wir jetzt bei den Metzgereien sind, diese kleinen Dorfmetzger, wo es ja früher viel mehr gab und die jetzt leider immer weniger werden, ist es zum einen bei vielen tatsächlich ein Nachwuchsproblem.
Okay.
Das spricht, die nächste Generation fehlt, die den Betrieb übernimmt. Was vor 10, 15 Jahren oder vor 20 vielleicht normal war, wenn der Vater eine Metzgerei hatte, dann übernimmt einer von den Kindern die Metzgerei. Das ist heute nicht mehr so. Oder nicht mehr überall so oder viel weniger so. Dazu kommt natürlich, dass auch kleine Metzgereien im Konkurrenzkampf zu Einzelhändler und Discounter stehen. Und natürlich andere Kostenstrukturen haben. Dadurch entsteht vielleicht beim einen oder anderen irgendwann ein Investitionsschau. Man muss sich bewusst sein, die Maschinen, die man zur Wurstproduktion braucht, das ist kein Friseurladen. Also ich will jetzt keinen Friseur böse machen, aber wenn der zwei Waschbecken hat, zwei Stühle und zwei Spiegel, dann kann der mal anfangen. Wenn jetzt selbst ein kleiner Metzger, der sich aufs Minimum einrichtet, der ist mal ganz schnell bei einer 500.000 aufwärts an Maschinenpark. Wenn der eine gewisse Ladengröße hat, kommt jetzt immer auf die Maschinengröße an, damit nehmen wir mal so eine Metzgerei mit ein, zwei Filialen, da ist man ganz schnell bei einer 500.000 nur an Maschinen. Da steht nur kein Gebäude, da steht nur keine Kanalisation, da steht nur keine Kühltechnik, die auch teilweise sehr energieintensiv ist. Und wenn du dann so einen Betrieb hast und sagst, jetzt habe ich vielleicht nur 10 Jahre, dann will ich in Rente gehen, ich habe keinen Nachfolger, Also einmal spielt normalerweise keine Bank mit. Und wenn du das Geld auf der Seite hast, weil gut gewirtschaftet hast und sagst, ich hätte jetzt nur 10 Jahre, dann gehst du lieber in Rente und machst zu, bevor jetzt nochmal eine halbe Million in den Betrieb steckst. Also das ist ein Thema oder ein Punkt, der einige trifft. Ich glaube, man kann nicht sagen, es ist jetzt die eine Ursache, die für alle zutrifft. Das ist ein sehr individuelles Thema, aber ein großes ist einmal gewisse Regularien, weil sich einfach die Gesetze weiterentwickeln und die Anforderungen steigen. Aber das größere Thema ist, glaube ich, tatsächlich Personal. Also einmal, dass oft die nächste Generation fehlt oder ein potenzieller Kandidat, der es übernimmt. Genauso in ganz vielen Metzgereifilialen oder Theken einfach das Personal.
Mhm. Okay.
Du kannst die beste Ware haben, wenn du keinen mehr hast, der es verkauft.
Mhm. Ja, das und dann überlege ich mir jetzt gerade eben, dass wenn halt immer mehr Kleinbauern zumachen, sondern Kleinbauern aufhören, dann fehlt ja auch dem Metzger, sagen wir mal, sein lokales, die Tiere.
Die Bezugsquelle, die dann, ja. Es ist
die Bezugsquelle fehlt dann ja. Ich meine, wenn er Tiere aus was weiß ich woher zukaufen muss, wie ein großer Laden oder dann hat er darin ja keinen Unterschied mehr.
Ja, es ist ja oft auch schon teilweise, wie viele schlachten denn noch selber? Da gibt es ja bei uns jetzt in Süddeutschland, in Bayern, Baden-Württemberg verhältnismäßig noch relativ viele. Wenn man jetzt mal über den berühmten Weißwurst-Äquator nördlich geht, je weiter nördlich man kommt, umso weniger wird es. Also die Betriebe, die es nur gibt, werden größer. Eigene Schlachtungen haben immer weniger. Und dann wird halt häufig was in einem größeren Schlachthof geschlachtet und die Zerlegung und Wurstproduktion findet nur in der Metzgerei statt. Ist jetzt per se nicht schlechter, weil diese großen Schlachthöfe, wie der Name sagt, die sind spezialisiert da drauf.
Mhm.
Also es gibt ja so ein Vorurteil, so ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, so ein großer Schlachthof ist bestimmt schlechter wie der kleine Metzger. Das kann genauso gut andersrum sein. Also ich kenne wirklich große Betriebe, die teilweise bis zu 1000 Rinder in der Woche schlachten, was schon einiges ist. Der Prozess, wie das Ganze abläuft, ist picobello. Da wird die Betäubung kontrolliert, da stehen Tierärzte neben der Betäubung, das Personal ist routiniert, die Tiere vorher sind ruhig, also da wird gearbeitet mit Melodien, mit Licht, mit Wärme und so weiter. Also da ist nicht immer der Kleine besser als der Große. Natürlich gibt es auf beiden Seiten schwarze Schafe. Brauchen wir uns auch nicht schönreden. Ja.
Das ist wie überall. Also ich meine.
Ja, aber das muss man differenzieren. Weil der Große ist da nicht zwingend immer schlechter als der Kleine.
Aber da habe ich aber trotzdem als Verbraucher, wenn ich jetzt wieder in einen etwas größeren Laden gehe und nicht zum Metzger meines Vertrauens, weil es den nicht mehr gibt unter Umständen, habe ich ja gar keine Chance oder Idee, wie die Tiere geschlachtet worden sind.
Nee, das ist wieder beim verpackten Fleisch, gibt es die Möglichkeit nicht. Vielleicht weiß der Filialleiter oder das Personal, wo es herkommt. Vielleicht steht es auf der Packung. Es gibt ja inzwischen viele Regionale, die auch in diese SB-Schiene gehen, weil einfach teilweise für die eigenen Läden Verkaufspersonal fehlt. Und an der Theke muss man sich eben auf die Aussage verlassen, die das Personal da gibt. Aber ich kann jetzt nur für unsere sprechen. Die wissen in der Regel, wo es herkommt.
Mittlerweile gibt es doch auf den SB-Verpackungen auch diese Haltungsformen, sage ich jetzt mal. Also diese Deklarationen mit 1, 2, 3, 4. Ist das vielleicht eine Möglichkeit zu schauen, qualitativ höherwertiges Fleisch zu kaufen?
Das ist ein schwieriges Thema. Also diese Initiative Tierwohl hat ja den doch sehr guten Gedanken, dass durch gewisse Preisaufschläge wird so ein Fonds gefüllt und der geht wieder zurück an die Landwirte. Das heißt, wenn der Landwirt jetzt sagt, ich mache jetzt nur noch Bio, produziere nur noch Biofleisch, dann kriegt der aus dem Fonds eben einen gewissen Aufschlag auf seinen normalen Schlachterlös, den dann dafür verwendet werden kann, dass er seinen Stall weiter modernisiert, dass er vielleicht einen zweiten Stall auf Bio umbauen kann und so weiter. Und das Geld aus dem Fonds kommt direkt, indirekt über den Verbraucher. Da gibt es feste Aufschläge, was für welche Stufe an Aufschlag über der normalen Notierung, über beim Fleisch wird so ein Wochenpreis, so ein Index, so eine Notierung jede Woche festgelegt. Und dann gibt es eben Aufschläge je nach Haltungsstufe.
Mhm. Okay.
Du machst du mit den Händen so Jonglierbewegung.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist jetzt nicht ganz so überzeugt davon, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich dir so ins Gesicht gucke.
Ich hätte mir gewünscht, wenn es da ein Programm gäbe, wo ich nicht an irgendeinem Programm teilnehmen muss, was von, ich sag mal, den größten deutschen Einzelhändlern aufgelegt wurde, sondern wenn es da irgendwas gibt, wo jeder Betrieb teilnehmen kann, von der kleinen Metzgerei bis zum größten Discounter und für alle die gleichen Regeln gelten.
Okay.
Und natürlich muss sich diese Organisation finanzieren. Die ITW, das Thema an sich, ist eine super Sache, braucht man gar nicht diskutieren. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht so umsetzt, dass man das einfacher, diesen Grundsatz, wir stehen für mehr Tierwohl, in die breite Masse kriegt, ohne dass man da an bestimmten Programmen teilnehmen muss.
Okay.
Was man meiner Meinung nach auch irgendwo politisch regulieren können. Jetzt gibt es dann gegen Ende des Jahres so ein staatliches Tierwohl-Label, das sich an diesen Stufen orientiert. Man hätte ja auch sagen können, wir geben uns jetzt Zeit bis 2030 und dann ist zum Beispiel die Haltungsstufe 2 der Standard.
Mhm. Ah, okay. Ja.
Braucht man natürlich einen gewissen Horizont, dass einmal die Landwirte Zeit haben, sich darauf einzustellen. Dann brauchen aber die Landwirte auch Planungssicherheit, weil die müssen Investitionen tätigen. Da geht es auch um richtig Geld.
Mhm.
Und dann kann ich nicht sagen, momentan ist so und in 5 Jahren ist vielleicht anders. Wenn heute einer seinen Stall umbaut, dann muss der 20 Jahre Planungssicherheit haben. Wenn ich das so mache, dann kann ich damit arbeiten. Kleine Anpassungen sind immer möglich, aber dieses, man weiß nicht, was in 2, 3, 4, 5 Jahren ist, macht es natürlich schwierig, dass da ein Landwirt sauber planen kann.
Ja.
Jede andere Firma plant auch ihre Investitionen auf 15, 15, 20 Jahre. Und der weiß, okay, jetzt ist es 5 Jahre so, aber was in 5 Jahren dann ist, weiß keiner. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt.
Ich würde aber noch mal gerne zurückkommen auf, weil du das gerade angesprochen hattest, auf dieses verpackte Fleisch gegenüber Fleischtheke. Gibt es da aus deiner Sicht einen Unterschied, wo du sagst, gut, wenn ich mich jetzt dazu entscheide zu sagen, ich gehe nur noch einmal die Woche, ich esse einmal die Woche Fleisch und ich möchte mir für dieses Fleisch möchte ich mir ein qualitativ hochwertiges Fleisch haben. So, und jetzt habe ich in der Fleischtheke habe ich ein Biofleisch liegen und ich habe im SB-Bereich habe ich ein Biofleisch liegen und ich habe in einer Theke habe ich ein Biofleisch. Würdest du da sagen, ist es in beide gleichwertig oder sagst du, nee, nimm ein offenes Fleisch oder gibt es einen Unterschied oder ja?
Das lässt sich tatsächlich für einen Laie nur sehr schwer feststellen. Also es gibt per se nicht automatisch einen qualitativen Unterschied zwischen der SB-Packung und einem offenen Fleisch. Gerade weil viele Händler oder auch viele Metzger inzwischen sehr, sehr hochwertiges Fleisch SB verpacken, was einfach den Hintergrund hat, das Verkaufspersonal wird weniger. Man sieht immer mehr diese Grillautomaten im Sommer. Da sind teilweise Mega-Steaks drin. Die sind natürlich verpackt, weil im Automat steht keiner, der es einpackt. Das ist tatsächlich sehr schwierig und pauschal auch nicht einfach zu beantworten. Es gibt ja auch viele so, man nimmt es in die Hand und wenn eine Delle bleibt, dann ist der Reifepunkt da. Wenn nicht, dann ist es zu frisch, wenn wir jetzt beim Rindfleisch sind, was eine gewisse Reife oder Abhängezeit braucht. Das kann man tatsächlich, ich würde mich jetzt nicht wagen, jemandem sagen, wenn du das und das prüfst, dann siehst du, das offene Fleisch ist besser oder das verpackte ist besser. Rein aufs Fleisch bezogen. Natürlich ist das Thema, Will ich die Plastikverpackung oder nehme ich meine Tupperbox mit und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt rein auf Fleischqualität kann man es, glaube ich, als Laie nicht beurteilen.
Das Einzige, was man vielleicht feststellen kann, ist, wie viel Wasser ist in der Pfanne beim Fleisch. Also wenn man mal eins ausprobiert hat, dass man dann einfach weiß, okay, da ist halt einfach viel,
ja, aber das siehst du ja beim Einkaufen nicht.
Ja, eben, das siehst du nicht. Das kannst du nur durch Ausprobieren herausfinden. Aber vielleicht gibt es noch so Indizien, die ich beim Kochen dann, also jeder Supermarkt hat ja unterschiedliche Ware. Das heißt, irgendwie gibt es ja vielleicht doch Möglichkeiten, das rauszufinden durchs, und sei es ausprobieren. Dann in der Küche, gibt es da Informationen?
Der Mensch ist ja ein Geruchstier. Also wenn ich jetzt verpacktes oder frisches Fleisch kaufe und man macht die Tüte auf und man hat das Gefühl, irgendwie riecht es komisch. Es gibt ja diesen Satz, frischer Fisch riecht nicht nach Fisch. Ähnlich ist es beim Fleisch. Was man jetzt pauschal auch nicht sagen kann, weil wenn man jetzt in so diese Dry-Age-Steaks und so weiter geht, die riechen natürlich, aber das meist beliebteste oder eines der beliebtesten Teilstücke ist so eine Hähnchenbrust. Wenn die Hähnchenbrust irgendwie riecht, dann ist es nicht mehr die frischeste in der Regel. Aber es ist auch schwierig so festzulegen, weil gerade wenn es jetzt verpacktes Fleisch war, dann ist es unter Schutzgas verpackt. Je nachdem, welche Gase und welche Mischung die hat, hat es unter Umständen auch wieder so einen Eigengeruch, der dann einfach nach dem Öffnen der Packung 5 Minuten Luft braucht, dass sich das
verflüchtigt. Gute Frage. Gute Frage. Hat dieses, das wollte ich schon immer wissen, hat dieses Schutzgas, wie du es nennst, in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Qualität des Fleisches?
Auf die Fleischqualität würde ich jetzt sagen, nein, aber durchaus auf das, was mikrobiologisch auf und in dem Fleisch passiert. Also in den meisten Fällen ist das Schutzgas eine Mischung aus Stickstoff und CO2. In der Regel 70% Stickstoff und 30% CO2. Jetzt wird der ein oder andere begeisterte Biertrinker vielleicht merken, das ist das Gleiche, was auf meiner Zapfanlage steht. Es ist auch tatsächlich dasselbe. Okay. Also das, was in sämtlichen Zapfanlagen als Treibgas benutzt wird, ist auch die gleiche Mischung, die in den meisten Fällen zur Verpackung von Fleisch und Wurstwaren, wenn die unter Schutzatmosphäre verpackt sind, verwendet wird. Also ein Bier stört es auch keinen, dann kann es fürs Fleisch nicht schlecht sein, sage ich jetzt mal.
Aber gut, also so richtig, also ich meine, was tatsächlich, wie du schon gesagt hast, was mit dem Fleisch passiert, während es da drin ist, bestimmt schon erforscht worden und ist gesundheitlich komplett unbedenklich, aber ja.
Also das Schutzgas soll einfach das mikrobiologische Wachstum, Bakterien sind überall, das ist ganz normal, einfach hemmen. Es gibt ja aerobe und anaerobe Mikroorganismen, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Die aeroben brauchen Sauerstoff und dadurch, dass eben in der Verpackung kein Sauerstoff mehr ist, vermehren die sich deutlich langsamer, was dann im Vergleich zum offenen einfach die Haltbarkeit verlängert.
Das heißt, im Umkehrschluss kann man sagen, dass die frisch verkauften Sachen, wenn man jetzt an der Theke kauft, tendenziell wahrscheinlich kürzer da liegen oder halt mehr Durchlauf haben und frischer sind als eventuell in der SB-Theke?
Nicht zwingend, das kommt ganz auf den Markt an. Ja. Es gibt Läden, und du kennst jetzt zum Beispiel unsere Märkte, wenn da siehst, was da am Freitag, Samstag los ist, da bin ich mir sicher, dass da keiner ein altes Schnitzel kriegt.
Ja.
Weil der Metzger laufend nachschneidet. Genauso gibt es Discounter, die einen Wahnsinnsdurchsatz oder Rotation auf dem Artikel haben. Das ist so individuell, das lässt sich auch pauschal schwierig sagen.
Das heißt, man könnte als Verbraucher vielleicht gucken, wie viele Leute sind in dem Laden und wie viele stehen vielleicht auch an der Theke, dass das auch so ein Indiz sein könnte.
Einmal das und schau dir einfach an, wenn es jetzt eine SB-Truhe ist, wie viel ist drin. Wenn da nur 5 so verlassene Packungen drin liegen, dann wird da nicht wahnsinnig viel gehen. Klar, wenn es jetzt Samstagabend um 7:30 ist, dann ist vielleicht einfach aus.
Ja.
Aber wenn du jetzt Freitagvormittag zum Einkaufen gehst, wo ja erst die Haupteinkaufszeit kommt,
ja,
und die Truhe ist nur zu einem Viertel gefüllt, dann ist die Drehzahl in dem Laden vielleicht nicht sonderlich hoch.
Okay, das ist gut zu wissen.
Ist jetzt auch kein Muss, aber kann so sein. Mhm. Ich würde es jetzt so interpretieren.
Okay. Ja.
Okay. Ja, spannend.
Ja, es ging jetzt viel um spannend. Fleisch. Ich weiß nicht, Wurst. Was mich noch interessieren würde, weil ja doch immer mehr Leute auch so in Richtung vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung gehen oder auch sagen, sie kriegen Fleisch gar nicht runter, was ja vollkommen in Ordnung ist. Also gibt es da evolutionär irgendwelche Infos zum Thema, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, Fleisch zu essen, und hat es auch irgendwie was Sinniges oder also einfach nur so ein bisschen, ich meine, wir drei, wir essen alle Fleisch, wenn auch bewusst, aber ja, manche halt nicht und jeder kann das so machen, wie er will, also darum geht es gar nicht, sondern einfach nur für mich so die Info, wie kam es eigentlich dazu, wie ist der Verbrauch vielleicht exorbitant hoch? Ist es vielleicht sinniger? Gibt es irgendwie so eine Range, was für den Körper eventuell gesund wäre und wir essen zu wenig oder zu viel? Gibt es da irgendwelche Infos dazu? Oder weißt du da irgendwas dazu?
Da gibt es 10 Studien dazu mit 10 unterschiedlichen Ergebnissen und traut keiner Studie
lieber nicht selbst. Mit zehn Studien mit 11 unterschiedlichen Ergebnissen bin ich der Meinung. Also
zum Anfang von deiner Frage zurück. Ich habe mal einen interessanten Vortrag gehört, warum essen wir Menschen überhaupt Fleisch? Und da war die Einleitung, das geht zurück bis zur neolithischen Revolution. Ich frage mich jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, aber ich glaube irgendwas mit 20.000. Als quasi der Mensch anfing, dass er sesshaft wird und quasi das Feuer zu nutzen gelernt hat. Mhm. In der Zeit haben die Menschen, so hat er das damals erklärt, angefangen mit Domestizierung von Tieren und dass er gegartes Fleisch isst, sprich gegartes tierisches Eiweiß. Und in dieser Phase war laut dem Wissenschaftler das größte Wachstum des menschlichen Gehirns.
Mhm.
Es gibt auch heute Leute, die sagen, dass eine rein vegane Ernährung, gerade bei Kleinkindern, die neurologische Entwicklung stört oder die Entwicklung beeinträchtigt. Ob das jetzt alles so ist, ganz vorsichtiges Halbwissen, da muss sich jeder, glaube ich, selber informieren und sein Bild machen, wie er da dazu steht. Da will jetzt gar keine Meinung irgendwo in die Welt streuen.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja so viele unterschiedliche Ansätze. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die essen nur Fleisch. Hab vergessen, wie das heißt,
diese Atkins-Diät war ja mal ganz...
Nee, das war nicht Atkins, sondern die Carnivore auf Englisch heißt es tatsächlich einfach die Carnivore-Diät. Also ich meine, die essen tatsächlich primär nur Fleisch. Also die sagen tatsächlich, dass... das Getreide in unseren Gedärmen uns gar nicht gut tut. Und dann findest du tatsächlich dazu auch Ärzte und Wissenschaftler, die dazu das bestätigen. Und dann hast du aber genau das andere. Mhm. Also ich meine, ich finde, was das Essen angeht, da muss jeder für sich seinen Weg finden.
Das passt auch gut und wieder zu der Folge mit der intuitiven Ernährung, was wir schon hatten. Dass jeder Mensch einfach anders ist, dass wir auch unterschiedliche Genzusammensetzungen haben. Dem einen tut es wirklich nicht gut. Und da habe ich auch eine Freundin, sehr gute Freundin, das packt ihr Magen einfach und ihr Darm einfach nicht. Und das ist dann auch vollkommen okay, da für sich das aus dem Speiseplan zu eliminieren, wenn es einem nicht gut tut. Warum denn nicht? Und genauso, wenn ich zum Beispiel merke, kurz vorm Eisprung, ich habe voll Lust auf Fleisch, dann ist es auch in Ordnung. Und dann höre ich da auf meinen Körper und gebe ihm das, was er gerade noch, was er verlangt.
Ja, also ich meine, ich habe in meinem Leben, ich habe schon 3,5 Jahre lang habe ich vegetarisch gelebt.
Mhm.
Und dann saß ich in meiner Küche und habe gesagt, ich brauche jetzt ein Stück Fleisch. Also ich meine, das kam aus dem Nichts und das kam, wie gesagt, ich war schon 3,5 Jahre komplett vegetarisch. Mhm. Und mich hat einfach, das Bedürfnis war so groß. Und ich meine, da habe ich dann auch wieder intuitiv habe ich gesagt, okay, alles klar. Also wenn das Bedürfnis so groß ist, dann gönne ich mir jetzt ein Stück Fleisch.
Ja.
Und für mich tatsächlich denke ich, aber das gilt, und darüber haben wir uns auch schon unterhalten, egal bei welcher Ernährung, es geht immer um den bewussten Umgang. Ja,
und es geht, glaube ich, auch um eine Balance. Also ich habe mich auch vor kurzem mit einer Ernährungswissenschaftlerin unterhalten und die hat gesagt, wenn du jeden Tag was anderes isst, dann ist das ganz gut so. Also ja. Wenn es nicht so einseitig wird, dann ist es für den Darm sowieso am besten, weil sich einfach die meisten Bakterien auch bilden können mit jedem Essen, was wir irgendwie zuführen, kommen neue, andere Bakterien dazu und je heterogener das alles ist in unserem Darm, umso gesünder und besser.
Ja, also von daher.
Genau. Hast du jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, wo du sagst, oh, da werde ich auch immer mal wieder danach gefragt, das will ich noch mitgeben? Oder allgemein, was du mitgeben willst?
Ich wollte gerade sagen, muss ja nicht nur sagen, wo nachher gefragt wird, sondern wo du sagst, Menschenskinder.
Ich hätte tatsächlich einen kurzen Appell.
Hau raus.
Nee, es gibt Fleischkonsum oder Fleisch und Wurst steht ja oft so ein bisschen in der Kritik zum Punkt Nachhaltigkeit. Und was mir in Deutschland oder bei uns in der Gegend oder in vielen westlichen Ländern meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, und das habe ich auch erst vor ein paar Jahren mal gelernt, habe ich einer darauf hin, auf Englisch sagt man Nose to Tail. Sprich, von der Nase bis zum Schwänzchen.
Mhm.
Und wir sind ja ganz gern so, ich will das Schnitzel, das Steak und das magere Rückenkotelett.
Mhm.
Und die anderen Sachen will ich nicht.
Mhm. Und das ist aber ein Tier dafür gestorben. Ja,
ja. Und das ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, als ich mit 16 meine Lehre angefangen habe, habe ich so gedacht. Das Bewusstsein dafür kam eigentlich erst die letzten Jahre. Wenn wir uns ja erlauben oder wenn wir erlauben uns ja, einem Tier das Leben nehmen zu dürfen für unsere Ernährung, dann sollte man doch verdammt nochmal auch versuchen, alles zu verwerten.
Ja.
Amen.
Und es gibt so geile Gerichte, also wenn man jetzt ein Schwein nimmt, dann muss man eigentlich nichts wegschmeißen.
Mhm.
Also gar nichts. Sei das eine Sülze und was man alles draus machen kann. Oder es gab mal so eine listige Anekdote. Weihnachten vor 3 oder 4 Jahren, Weihnachten bin ich immer so der Koch bei uns daheim, weil ich einmal gern koche und den meisten schmeckt's. Und dachte mir, jetzt mache ich mal was anderes. Dann habe ich ein Sous-Vide gegartes Kalbsherz mit so einer Rotweinschü und Serviettenklödeln und so ein bisschen Selleriepüree gemacht. Und wenn man Kalbsherz so wie gart, dann wird es richtig schön rosa, schaut aus wie ein traumhaftes Steak und dann kurz auf dem Grill scharf anbraten, ist butterweich, richt es an, stellt es auf den Teller, mein Bruder freut sich wie ein Schnitzel. Endlich mal ein geiles Steak. Dann sage ich, es ist kein Steak, aber probier mal. Dann hat er ratzeputz den Teller leer gefegt, haben wir nur was? Ja, was war das jetzt eigentlich? Dann sage ich, Herz. Nee, das war kein Herz. Sag ich, doch. Also, wir haben heute gerade bei uns, wie viele Thermomixe stehen in sämtlichen Küchen oder anderweitige multifunktionale Küchengeräte. Man kann aus allen Teilen so geile Sachen machen. Und ich finde, wenn man sagt, ich esse Fleisch und ich will ein bisschen auf Nachhaltigkeit schauen, dass man vielleicht mal das eine oder andere Gericht probiert, was einem auf den ersten Blick exotisch scheint, aber einfach sagt, wenn ich schon ein Tier töte oder töten lasse für meine Ernährung, dann will ich auch wirklich, dass alles Mögliche verwertet wird. Und wenn ich aus dem letzten Knochen eine Suppe koche,
ja, was super gesund sein soll, by the way,
dann nehme ich das auch noch mit.
Ja, wenn dann aber, was habe ich gehört die letzten Tage, 48 Stunden am besten köcheln lassen, weil dann die ganzen
48 Stunden?
Ja.
2 Tage.
Ich meine,
das muss nicht sein. Das
schafft, ich frage noch mal nach, aber das war ziemlich lang.
Das schafft ein Schnellkochtopf auch in 90 Minuten.
Nee, also ich lasse meine Brühe lasse ich auch lange köcheln, aber 48 Stunden, ich meine,
das ist, kostet ja auch viel Energie. Ich frage noch mal nach. Ich verlinke es dann auf unserer Website www.einfachundmenschlich.de. Ja. Dann schreibe ich das dann nochmal dazu, wie lange sie das gekocht hat, weil sie meinte, ab dem Zeitpunkt gehen dann die ganzen Stoffe eben von dem Knochen, die auch gesund sein sollen, in die Brühe ab und davor halt eben nicht. Und deshalb. Okay.
Ich fand das jetzt einen sehr, sehr schönen Abschluss, dieser Appell.
Ja.
Danke. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich denke mal, dass falls Fragen auftauchen sollten, dann dann geht ihr auch auf die gerade eben genannte Webseite. Und in dem Fall ist Max ja nicht ganz aus der Welt. Dann könnten die ein oder anderen Fragen vielleicht beantwortet werden. Und wir würden uns darüber wie immer freuen.
Ja, wir freuen uns über eure Kommentare, Fragen und ja, freuen uns auch auf die nächste Folge, da wird auch wieder ein. Haben wir da schon wieder unser Gast?
Nee, unser Nein, Gast. Noch nicht, gell? Nee, das dauert noch. Du, jetzt sind wir. Die Aufnahme ist erst Ende April. Also, wir können euch verraten, dass die von uns so häufig angesprochene zuckerfrei, also industriezuckerfrei, muss man ja sagen, Folge, dass die dann tatsächlich doch noch kommen wird, aber sie wird so ein bisschen nachgeschoben werden. Aufgrund meiner Krankheit, deinem Urlaub und überhaupt hat sich das halt alles so jetzt ein bisschen verschoben. Aber macht ja nichts.
Aber sie kommt noch, das ist doch schön zu wissen. Vielen Dank an dich.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und danke für deine ganzen Infos, es war wirklich sehr interessant.
Ja, war sehr kurzweilig. Ja. Also ich meine, die Stunde ist rum wie nichts.
Voll.
Dann hören wir uns in 2 Wochen mit einem Thema, wo ich noch gar keine Ahnung habe, aber das macht nichts.
Wir sind spontan.
Bis dahin.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.